ARD Sounds.
Bei vielen, die diesen Podcast hören und auch bei denen, die ihn machen, kommt die Faszination für den Weltraum wahrscheinlich schon aus dem Kindesalter. Bei mir ist es auf jeden Fall so. Astronautin ist einer der häufigsten Berufswünsche von Kindern. In Umfragen dazu ist grundsätzlich in den Top 10. Und das Schöne als Kind ist ja auch, dass ich mir dann einfach vorstellen kann, ich bin jetzt Astronaut und um mehr muss ich mich gar nicht kümmern. Wenn ich aber ein bisschen älter werde, dann kommt leider irgendwann mal die Frage, wie werde ich eigentlich? Berufswunsch XY. Und bei vielen Berufen ist das relativ einfach. Da kann ich eine Ausbildung machen oder das Studieren. Aber eine Lehre oder ein Studium für Raumfahrtwesen oder sowas gibt es nicht. Und dann später erst recht keine üppig gefüllten Stellenanzeigen der ESA für AstronautInnen, männlich, weiblich, divers. Deswegen wollen wir in dieser Folge von Ready for Liftoff darüber sprechen, wie werde ich eigentlich AstronautIn? Und dass wir da auch keinen Blödsinn erzählen, spreche ich darüber mit jemand, die dabei ist, sich den Kindheitstraum tatsächlich zu erfüllen. ESA-Reserve-Astronautin Carmen Posnick. Stell dich doch mal kurz vor, wer du bist, was du machst.
Ich bin die Carmen Posnick, ich komme aus Österreich und ich bin von der Ausbildung her eigentlich Ärztin, also Allgemeinmedizinerin, bin dann aber irgendwie in die Weltraummedizinforschung abgebogen im Laufe meiner Karriere und dann vor inzwischen 4 Jahren habe ich mich bei der ESA für den Astronautinnenjob beworben.
Dann versuchen wir heute mal von dir herauszufinden, wie man das eigentlich macht und ja, vielleicht kannst du ja jemand nachmachen von unseren HörerInnen.
Ja, genau.
Ignition sequence start. 3, 2, 1. Liftoff. We have liftoff with Apollo 14.
Ready for liftoff. Der Raumfahrt-Podcast der ARD. Mit David Beck.
Ja, einmal gleich vorweg die Frage, wie hat sich das angefühlt, als du erfahren hast, dass du genommen wirst?
Es war primär Erleichterung eigentlich. Also das ist so ein Auswahlverfahren, das dauert ja 1,5 Jahre lang. Es haben sich ja wahnsinnig viele Menschen beworben, über 22.000 aus ganz Europa. Und es waren verschiedenste Stufen zu durchlaufen in diesem Auswahlverfahren. Und das war eine sehr stressige Zeit, diese 1,5 Jahre. Sehr viel Druck, den man sich natürlich selber auch macht. Und dann in dem Moment, wo da wirklich der Anruf kommt, okay, Sie sind ausgewählt, Sie sind Teil von diesen 17 Letzten, die noch im Auswahlverfahren drinstecken. In 2 Wochen müssen Sie nach Paris kommen zu der großen Enthüllung, wer da ausgewählt wurde. Das war einfach ja primär Erleichterung, dass es vorbei ist, dass es gut geklappt hat, dass es alles wert war und bereit für den nächsten Schritt.
Aber fangen wir mal von vorne an. Du hast jetzt schon ganz viel angerissen, was ich super spannend finde an dem Auswahlverfahren auch, ja, dass das so lange gedauert hat, so aufwendig war. Aber war das bei dir auch so, dass du als Kind schon Astronautin werden wolltest? War es auch ein Kindheitstraum wie bei vielen?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist eine ganz starke Kindheitserinnerung von mir, dass meine Volksschullehrerin uns gefragt hat. Da waren wir ungefähr 8 Jahre alt. So jeden nach der Reihe im Klassenzimmer sitzend, was willst du einmal werden, wenn du groß bist? Und ich habe irgendwie aus mir raus spontan gesagt, Astronautin. Und natürlich muss man dazu sagen, dass ich mir das damals eher Richtung Star Trek, Star Wars vorgestellt habe. Also es war nicht 100% realistisch, die Vorstellung von dem, was man machen würde. Aber auch als es dann realistischer wurde, war ich immer noch voll begeistert.
Du hast dann aber dich für Medizin entschieden. War das dann auch schon vielleicht mit dem Blick in die Richtung Weltraum? Oder war das dann einfach später in deiner Jugend, dass du dachtest, okay, ich will Ärztin werden?
Nein, also in der Zeit war das überhaupt nicht mehr realistisch, das Astronautin werden. Das war eigentlich eher so ein bisschen im Hintergrund. Was mich als Jugendliche wahnsinnig fasziniert hat, waren diese Erzählungen von alten, heroischen Entdeckungsreisenden. Also vor allem die Polarregionen, Fridtjof Nansen, Scott Shackleton. Das hat mich wahnsinnig fasziniert. Und ich habe mir gedacht, wenn ich Medizin studiere, das braucht man überall auf der Erde. Das braucht man vor allem während so Expeditionsreisen. Und damit lasse ich mir alle Türen offen. Aber tatsächlich war das dann doch so, an dem Tag, an dem ich bestätigen musste, dass ich mich inskribiere, also da gab es ja auch so ein Auswahlverfahren, und an dem Tag, wo ich das bestätigen musste, kam dieser Traum noch einmal so aus dem Hinterkopf und ich habe auf der damaligen ESA-Homepage nachgeschaut, ob es schon jemals einen Astronauten oder eine Astronautin in Europa gab mit ärztlichem Hintergrund. Und da gab es tatsächlich jemanden und ich habe mir gedacht, okay, passt. Ja. Dann ist diese Türe auch noch offen.
Aber ich finde, das ist jetzt auch gar nicht so weit voneinander entfernt. Also so, ja, Polarreisen oder einfach Abenteuerreisen auf der Erde und ins All fliegen, das ist ja auch eine wahnsinnige Abenteuerreise.
Ja, es ist so die Fortsetzung, oder? Von diesen historischen Entdeckungsreisenden. Das ist auch irgendwie schön, dass man so einen Bogen spannen kann zu der Vergangenheit der Menschheit.
Du hast aber, wie gesagt, Medizin studiert in Graz und dann wollte ich eigentlich den Titel deiner Abschlussarbeit mal auf Deutsch übersetzen, um rauszufinden, was du da eigentlich gemacht hast. Und das hat mir ehrlich gesagt nicht viel gebracht. Deswegen lese ich ihn jetzt einmal auf Englisch vor. Effects of artificial gravity exposure on orthostatic tolerance times in men and women. Und du hast an diesem Projekt zusammen mit dem DLR auch gearbeitet. Und ja, also man hört es ja vom Thema schon total raus. Da war dieser Kindheitstraum auch schon wieder voll da, oder? Also da bist du dann auch schon, du hast es in deiner Vorstellung auch schon gesagt, schon wieder voll in die Richtung Weltall abgebogen gewesen.
Ja, also man muss ja in Österreich so eine Diplomarbeit schreiben während dem Medizinstudium, also irgendwas in Forschungstätigkeit machen, um das abschließen zu können. Und da gab es damals so eine Datei, wo man nachschauen konnte, die Professoren konnten Themen vorschlagen und ich habe mir das täglich angeschaut und habe mir gedacht, uff, will ich mich ein Jahr lang mit irgendeinem winzigen Nierenkanal beschäftigen oder Fragebögen auszählen? Nein, eigentlich nicht. Und dann plötzlich hat eben dieser Professor drei solcher Themen ins Netz gestellt und ich war sofort wahnsinnig begeistert. Und es hat mir gezeigt, dass man eben Medizin und Weltraum verbinden kann. Und das war für mich so ein Schlüsselmoment eigentlich, ja.
Ich hätte mich da, glaube ich, auch drauf gestürzt.
Ja, manchmal muss man einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und dann einfach ergreifen, was da kommt.
Ja, das ist eine schöne Überleitung, weil du hast dann eine weitere Chance ergriffen. Am 31. März 2021, da hat die ESA eine Stellenausschreibung geschaltet. Also das war wirklich einfach eine Stellenausschreibung auf der Homepage der ESA. Ich weiß auch noch damals, das ging gut durch die Presse, also das hat man auch woanders dann mitbekommen können. Da stand, ab sofort sind Bewerbungen für die ESA-Astronautenauswahl 2021 möglich. Qualifizierte Kandidatinnen und Kandidaten aller Geschlechter werden aufgerufen, sich zu bewerben. Wie bist du denn da drauf gekommen auf diese Ausschreibung?
Kriege ich fast Gänsehaut, wenn ich das wieder höre. Ja, das war auch ein lustiger Moment. Damals war ich gerade dabei, mein PhD-Studium zu machen. Also ich war an der Universität Innsbruck und habe weiter geforscht in Richtung Weltraummedizin. Und hatte da gerade ein Experiment laufen, das über die Nacht gegangen ist. Also wir haben Probanden im Schlaf verkabelt und verschiedenste, ja vor allem Blut, Gehirnfluss und so weiter gemessen. Und an dem Tag war ich meine eigene Probandin. Das heißt, mein Professor hat mich mit Ultraschall bearbeitet den ganzen Tag lang. Und dann habe ich mich fertig gemacht, mich in diesem Labor zu übernachten und die ganzen Sensoren angelegt. Und dann schaue ich noch ein letztes Mal auf mein Handy, um den Wecker einzustellen für den nächsten Tag. Und ein Freund hat mir diese Stellenausschreibung zugeschickt. Und ich war so wahnsinnig aufgeregt und so nervös, dass ich die ganze Nacht nicht schlafen konnte. Und ich war mein eigener Outlier. Die Daten waren natürlich alle völlig unbrauchbar. Und ich musste das dann wiederholen, das Experiment. Ja.
Und der hat dir das geschickt, weil er wusste, du hast da Lust drauf?
Genau, also der Kollege war mit mir in einer Forschungsstation in der Antarktis. So ist das irgendwie im Kreis gegangen. Einer hat es dem anderen weitergeschickt. Und das war große Aufregung, ja.
Ja, ich wollte mich damals auch bewerben. Es war dann allerdings so ein bisschen mir zu blöd, muss ich sagen, weil ich hätte es so halb ernst gemeint, sage ich mal. Ich war da schon in der Wissenschaftsredaktion hier beim SWR. Und dann war meine Idee, ich bewerbe mich auf diese Stelle oder eben auf die Astronautenauswahl. Und mach dann da eine Story draus, also dass ich dann schaue, wie weit komme ich und dann ja versuche, das dann vielleicht auch weiter zu begleiten, wenn ich dann rausgeflogen bin.
Auch spannend.
Und so dann eine Story draus zu machen. Und dann war aber gleich der erste Schritt schon, ich muss zum Arzt, muss irgendwie das und das machen und das und das. Und dann war es mir so ein bisschen zu blöd, muss ich sagen. Also für so eine Story, die so weit in der Zukunft noch ist, ja, das war mir zu aufwendig.
Ja, na, es war schon ein Riesenaufwand. Also entweder man geht wirklich all in oder es ist einfach, einfach nur anstrengend.
Ja, aber dann kommen wir mal dazu. Du hast ja auch schon gesagt, es ging lange, 1,5 Jahre und es war anstrengend. Was passiert denn so nacheinander in dieser Bewerbungsphase?
Also der erste Schritt, das war ein Online-Fragebogen im Prinzip über ja, diverse Erfahrungen, die man gemacht hat, auch Berufserfahrungen und so weiter, Sprachkenntnisse, solche Dinge und ja, der typische Lebenslauf und ein Motivationsschreiben musste man einschicken. Und das waren eben, ja, ich glaube 22.500 Leute, die sich da beworben haben. Basierend auf diesen Fragebögen, dem Motivationsschreiben und dem Lebenslauf wurden dann 1.500 für die kognitiven Tests ausgewählt. Und dann Monate später in Hamburg hat das stattgefunden. Also das ist ein Test auf einem Computer im Prinzip und es werden ja Dinge abgefragt wie logisches Denken, Mustererkennung, Mathematik, Englischkenntnisse. Also ein bisschen ein IQ-Test eigentlich. Und da waren wir schon ungefähr, ich glaube, 15 Leute an einem Tag in einem Raum. Alle sitzen vor diesen Computern und es raucht aus den Köpfen. Ja, das war schon ein sehr intensiver Tag. Und das Wichtige daran ist eigentlich auch, dass wir 3 Wochen, glaube ich, vor unserem jeweiligen Testdatum so Probetests zugeschickt bekommen haben, also so abgeschwächte Versionen von den Übungen, die wir dann machen mussten. Und die Theorie dahinter ist natürlich, dass durch Training sich jeder verbessern kann. Und die ESA wollte aber nicht wissen, was unser derzeitiger Stand ist, sondern wo unser Plateau ist. Das heißt, das Ziel war, man trainiert über diese 3 Wochen diese Tests, bis man irgendwann einmal einen Punkt erreicht, an dem man einfach nicht mehr besser wird. Und das war der Punkt, der die ESA interessiert hat.
Das finde ich super spannend, weil ich habe das Gefühl, dass das sonst niemand macht. Also wenn ich mich jetzt auf einen Job bewerbe, dann ist ja wirklich immer nur Stand jetzt, wie bin ich jetzt, ja. Nicht wie gut kann ich mal werden und was kann ich dem Unternehmen dann bringen.
Ja.
Aber da merkt man schon, dass wenn es um die Raumfahrt geht, dass da einfach viel mehr Gedanken reinfließt, wie kriegen wir die besten Leute.
Man merkt auch, wie das Gehirn das alles aufsaugt, wie man sich weiterentwickelt. Also es gab da zum Beispiel einen Test, einer meiner Lieblingstests, da hat eine Stimme Zahlen zwischen 0 und 9 vorgesagt in verschiedenen Geschwindigkeiten und irgendwann einmal aufgehört, diese Zahlenreihe aufzuzählen. Und das hat nach 5 Sekunden sein können oder nach 30 Sekunden, das stoppt. Und in dem Moment, wo die Stimme stoppt, musste man diese Zahlen in rückwärtiger Reihenfolge niederschreiben. Und das beginnt mit, ich weiß nicht, man kann sich vielleicht an 4 erinnern und nach 3 Wochen kannst du dich an 12, 13, 14 erinnern im Durchschnitt. Also es ist wahnsinnig toll, wie man das trainieren kann.
Spürt man denn bei dieser Bewerbungsphase, da hast du ja auch gesagt, ihr wart dann zu 15 an einem Tag, spürt man da auch eine Konkurrenz zu den anderen? Gab es da vielleicht auch irgendwie unangenehme Erlebnisse?
Nein, überhaupt nicht. Und das fand ich auch super an dem ganzen Auswahlverfahren, dass ich eigentlich nie so wirklich das Gefühl gehabt habe, ich bin jetzt in Konkurrenz zu den anderen. Vielleicht auch, weil wir alle so verschieden waren. Also aus verschiedensten Ländern, aus verschiedensten beruflichen Hintergründen. Einerseits war das wahnsinnig spannend, die anderen kennenzulernen, weil es einfach so interessante Persönlichkeiten waren. Also da war einer, der hat hauptberuflich Plastik aus den Ozeanen gefischt. Es war jemand von der finnischen Wasserrettung da und eine Krebsforscherin war dabei. Also es war wahnsinnig toll einfach und alles so angenehme Menschen. Und gleichzeitig war da aber so ein Community-Gefühl auch. Ich glaube, auch weil sich so viele Leute beworben haben, dass niemand so wirklich das Gefühl hatte, okay, die Person genau hier, die vor mir sitzt, ist jetzt die große Konkurrenz. Es war mehr ein, wir helfen uns gegenseitig, wir haben am Abend gemeinsam ein Abendessen und feiern, dass wir den Tag geschafft haben. Also es war einfach eine schöne Atmosphäre.
Ja, ich mache mal einen kleinen Exkurs. Früher war das ja so, dass Astronauten, und da muss ich auch gar nicht gendern, weil früher waren es nur Astronauten, und da waren die eigentlich durch die Bank Kampf- oder Testpiloten. Anders ist man da gar nicht an diesen Job rangekommen.
Mhm.
Also ganz am Anfang sowohl bei den Sowjets als auch in den USA. Das hat damals auf jeden Fall auch Sinn gemacht, weil alles rund um die astronautische Raumfahrt komplett neu war. Und das, was dem am nächsten kam, das waren halt Testpiloten, die kannten sich einerseits damit aus, wie kann man mit solchen experimentellen Fluggeräten fliegen, vielleicht im Zweifel auch ganz schnell irgendwelche Dinge entscheiden, für die es gar keine Protokolle gibt. Also, dass man jetzt einfach in einer brenzlichen Situation sagen muss, A oder B. Darauf sind solche Personen natürlich trainiert. Andererseits konnten sie aber auch allein schon körperlich mit den Kräften umgehen, die bei einem experimentellen Flug mit einem Flugzeug auf den Körper wirken, G-Kräfte.
Hm.
Mit denen ja wir als Normalsterbliche oder ich als Normalsterblicher nicht umgehen kann und ohnmächtig werden würde. Und das heißt dann auch, dass der Pool, aus dem die ersten NASA-Astronauten zum Beispiel stammten für das Projekt Mercury, dass diese Leute eh schon so kerngesund und fit waren, dass fast keiner von den ersten Kandidaten da aus gesundheitlichen Gründen aussortiert wurde. Das heißt, die waren eh schon alle geeignet, dafür ins All zu fliegen. Ich fand es so ein bisschen überraschend, als ich das recherchiert habe, dass die ersten Astronauten alle eigentlich durch die Bank relativ klein waren, was den Grund hatte, dass die Kapseln damals einfach kleiner waren und dass man weniger Gewicht braucht. Und dann haben eigentlich nur kleinere Menschen da reingepasst. Ich finde es immer wieder spannend, wenn ich sehe, wie groß Juri Gagarin, der erste Mensch im All, war. 1,57. Das war ein sehr kleiner Mann. Diese ganzen Kriterien, die haben sich relativ langsam geändert, dass es dann zum Beispiel auch nicht Piloten, sondern vielleicht Wissenschaftler waren, die ins All geflogen sind. Ich glaube, einer von den 12 Menschen, die auf dem Mond gelandet sind, war eigentlich ein Wissenschaftler. Ja. Dass auch Frauen ins All geflogen sind, das ist dann auch passiert. Aber es hat eigentlich Jahrzehnte gedauert. Die erste Frau, die ins All geflogen ist, Valentina Tereshkova, die ist schon 1963 geflogen, 2 Jahre nach Juri Gagarin. Aber danach hat es dann sehr lange gedauert, bis die zweite Frau ins All geflogen ist und noch länger, bis es keine Ausnahme mehr war. Wir haben auch übrigens zu Valentina Tereshkova in unserer allerersten Folge was gemacht. Da könnt ihr gerne mal reinhören. Ja, manche Kriterien aber bei der AstronautInnen-Auswahl, die haben sich kaum oder wenig geändert. Also man muss nach wie vor körperlich und mental komplett fit und gesund sein. Wie ist das bei der ESA heute, Carmen? Was muss man drauf haben, um genommen zu werden?
Ja, ich glaube, was sich geändert hat auch in den letzten Jahren, sind einerseits die Missionsprofile, also diese ersten Missionen, das waren ja ein paar Tage bis zu 2 Wochen im All. Und da kann man dann auch noch andere Charaktere aussuchen. Aber heute mit den Langzeitmissionen 6 Monate bis 8 Monate, manchmal ein ganzes Jahr, da ist einfach die Psychologie extrem, extrem wichtig und vor allem auch die Kapazität zur Teamarbeit. Und das war auch bei dem Auswahlverfahren der Schritt Nummer 3 sozusagen, ein ganzer Tag am Europäischen Astronautenzentrum, wo es um den Charakter der Kandidaten ging und um die eben Psychologie und mentale, ja, die Fähigkeit, im Team zusammenzuarbeiten. Und da war einfach ein riesiger Fokus drauf, weil man natürlich, wenn man 6 Monate im All mit 7 bis 9 anderen Menschen verbringt, das einfach funktionieren muss, auch von der persönlichen Seite her.
Was war denn dein Gefühl von den Leuten auch vielleicht, die genommen wurden oder von den Leuten, die nicht genommen wurden? Wie kann ich mich denn vor meiner Bewerbung vielleicht schon vorbereiten, dass die Bewerbung erfolgreich ist? Also muss ich was Bestimmtes studiert haben? Macht es Sinn, ja, vielleicht Triathlet zu sein, dass klar ist, ich bin auf jeden Fall sehr fit? Wie war da dein Eindruck?
Also von der Fitness her ist es wichtig, dass man Freude an Sport hat, weil man im All, ob man möchte oder nicht, 2 Stunden täglich trainieren muss, einfach um fit zu bleiben, nicht um sich zu verbessern. Das heißt, wenn man Spaß dran hat, auf einem Laufband zu laufen oder auf einem Fahrrad zu fahren und danach noch eine Stunde lang Krafttraining zu machen, dann hilft das auf jeden Fall. Es ist natürlich wichtig, dass man gesund ist und dass man eine Basis-Fitness hat, aber man muss kein Athlet sein. Es könnte sogar negativ sein, wenn man Triathlet ist zum Beispiel, weil wenn das Herz zu groß ist, das wieder Probleme im All machen kann. Aber es gibt auch Astronauten, die Triathleten sind, also schließt es auch nicht aus am Ende. Wir hatten tatsächlich eine Woche lang medizinische Untersuchungen, wo es darum ging, einerseits natürlich, dass wir so gesund sind wie möglich, aber auch um die zu eliminieren, die ein erhöhtes Risiko hätten, an einer weltraumtypischen Krankheit zu erkranken. Und das war dann zum Beispiel auch der Moment, an dem manche Kampfpiloten, die ja auch ihre jährlichen Gesundheitsuntersuchungen haben, rausgeflogen sind, einfach weil sie irgendwo nicht in das typische Weltraumschema reingepasst haben. Wir haben einfach so viel Risiken für den menschlichen Körper dort oben, dass man manchmal Dinge, also Leute, Menschen mit anatomischen Besonderheiten eliminieren muss, weil sie in Theorie ein Risiko hätten, dort zu erkranken. Da ging es zum Beispiel um die Anatomie der Augen. Darauf wird im Moment sehr geachtet, weil man erkannt hat, dass Astronauten mit der Zeit weitsichtig werden im All und wir wissen aber noch nicht genau warum. Das heißt, jeder, der mit der Struktur vom Augapfel oder der Dicke des Sehnervs irgendwie nicht in eine gewisse Bandbreite reinpasst, der wird schon deshalb eliminiert, weil in Theorie das Risiko erhöht ist für diese Weitsichtigkeit.
Und wie ist so dein Gefühl mit dem beruflichen Hintergrund, nenne ich es jetzt mal, ob das irgendwie in Ausbildung oder Studium oder schon irgendwie im Beruf gearbeitet? Kann es da was bringen, wenn ich in irgendeine besondere Richtung gehe? Du bist Medizinerin. Das kann ich mir irgendwie vorstellen, das macht Sinn. Alexander Gerst zum Beispiel ist Vulkanologe. Klar, wenn wir irgendwann mal Vulkane auf dem Mars erforschen, dann kann es Sinn machen, einen Vulkanologen zu haben. Aber ansonsten denke ich mir, was bringt mir ein Vulkanologe auf der ISS?
Also die Grundvoraussetzungen für eine Bewerbung, das waren eigentlich ein Masterstudium in einem naturwissenschaftlichen Fach, Englischkenntnisse und ein paar Jahre Arbeitserfahrung. Welches Fach genau das ist, ist nicht irgendwie festgelegt. Im Prinzip, also wenn man sich jetzt zum Beispiel die Lebensläufe von den Astronauten, die ausgewählt worden sind, ansieht, dann ist da eine Molekularbiologin, es sind viele Piloten dabei, es ist eine Hubschrauber-Testpilotin dabei, eine Medizinerin eben oder zwei Mediziner sogar eigentlich, ja. Das heißt, aus verschiedensten Bereichen, und das Ziel ist ja am Ende, das Astronautenbasistraining bringt alle so auf ein ähnliches Level in verschiedensten Weltraumthemen. Was schon hilft, finde ich, ist eine wissenschaftliche Ausbildung. Also wirklich im Labor stehen, Wissenschaft machen. Und warum ist das so? Weil das im Moment einfach der Hauptjob ist auf der ISS, dass man im Labor steht und, ich weiß nicht, pipettiert, Materialwissenschaft, Physik, Chemie, alle möglichen verschiedenen Experimente durchführt. Das ist einfach der Hauptjob und das ist auch sehr, sehr relevant natürlich, dass man diese Experimente, die Forscher irgendwo auf der Erde designt haben, korrekt mit dem richtigen wissenschaftlichen Rigor durchführen kann. Also, dass man einfach weiß, okay, das ist extrem wichtig, dass ich dieses Protokoll Schritt für Schritt durchgehe, dass ich steril arbeite, dass ich nicht irgendwie meinem eigenen genialen Einfall folge, der vielleicht das abkürzen könnte. Also es ist einfach relevant, dass man weiß, wie in der Wissenschaft gearbeitet wird, glaube ich. Und natürlich lernt man das dann auch mal während dem Astronautentraining. Aber es ist einfach was anderes, wenn man das schon ein bisschen im Blut hat, glaube ich.
Ja, und dann am Ende dieser Bewerbungsphase haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört, auch diese Zahl, 22.500 Leute haben sich beworben, 17 wurden ausgewählt. Darunter waren 5 sogenannte Karriere-AstronautInnen. Dann der Paralympiker John McFall, der wurde für eine Machbarkeitsstudie für Menschen mit Behinderungen im All ausgewählt. Und 11 Reserve-AstronautInnen. Du bist in ganz, ganz großen Anführungszeichen natürlich nur in der Reserve. Du hast schon gesagt, du warst erleichtert, als du erfahren hast, dass du unter den 17 bist. Aber hat dich das vielleicht auch enttäuscht, dass du Reservistin bist?
Vielleicht so ein ganz kleines bisschen, weil natürlich, wenn man weiß, man wird genommen, dann ist da plötzlich die Möglichkeit offen, dass man es sogar in die Karriere schafft. Aber am Ende bin ich das ganze Auswahlverfahren eben mit diesem Gedanken durchgegangen, dass ich es einfach mal schaue, wie weit ich es schaffe und dass es nicht sehr realistisch ist. Und das hat mir in dem Moment, glaube ich, geholfen, weil ich einfach so glücklich war, dass ich überhaupt drinnen bin. Und dass sich diese Erwartungen, die ich eigentlich nie hatte, plötzlich so verwirklicht hat. Also das war einfach der Wahnsinn. Das war ein wahnsinnig schöner Moment, vor allem eben auch, weil ich das mit Arnaud und Antea teilen konnte an diesem Tag. Das war einfach ein unglaublich schönes Gefühl. Und dadurch war dann der Gedanke, okay, nur Reserve eigentlich nicht so wahnsinnig relevant in dem Moment. Noch dazu, weil es ist das erste Mal, dass die ESA einen Reservekorps ausgewählt hat. Und dementsprechend sind wir da eigentlich auch relativ frei, das zu formen und zu schauen, was ist das eigentlich, was kann man daraus machen, wie schaut eigentlich die Zukunft der europäischen Raumfahrt aus. Und am Ende finde ich es eigentlich gar nicht so schlecht, generell Reserveastronauten zu haben, weil wir ja natürlich alle sehr, sehr leidenschaftlich in unseren derzeitigen Berufen sind und ja mitten eigentlich in unserem Karriereaufbau auch sind. Und es ist halt schon so, dass wenn man dann Karriereastronaut ist, dann lässt man das alles zurück. Aber als Reserveastronaut bleibt man natürlich, also wir sind in unseren früheren Jobs geblieben oder haben die auch gewechselt, weil plötzlich eröffnet sich natürlich auch neue Möglichkeiten. Wir können einfach weiter an dem arbeiten, das wir lieben, und das ist schön.
Es gibt ja bei uns in Deutschland ein gutes Beispiel für einen ursprünglichen Reservisten, der sich damals 2009 beworben hatte und nicht ins reguläre ESA-Corps gekommen ist, Matthias Maurer, der dann aber später ins All geflogen ist und mittlerweile auch Karriereastronaut ist. Wirst du ihm das nachmachen, glaubst du?
Ich bin sehr optimistisch, dass ich auch fliegen werde. Und Matthias sagt doch immer, man muss dran glauben, sonst wird es nicht passieren. Und den Ratschlag nehme ich sehr gerne an. Also
es ist, finde ich, einer, der sehr leicht gesagt ist. Ja. Aber ja.
Ja, auf jeden Fall. Aber natürlich, man weiß nie, was die Zukunft bringt. Und das ist ein extrem dynamisches Feld. Also alles, was irgendwie mit Weltraum zu tun hat, verändert sich gerade sehr stark und es kommen sehr viele neue Möglichkeiten dazu. Also man weiß einfach nie, was morgen passieren wird. Wir haben das jetzt mit der NASA gesehen. Es kann der Plan in 2 Wochen ein ganz anderer sein. Ja, es ist einfach alles offen im Moment.
Mhm. Wie ging es denn weiter für dich nach der Auswahl? Also du hast jetzt schon gesagt, du bist in deinem Job geblieben. Aber du bist als Astronautin ausgebildet, richtig?
Also wir bekommen gerade das Basistraining in so kleinen Blöcken. 2 Monate im Jahr sind wir am Europäischen Astronautenzentrum im Training und den Rest der Zeit sind wir in unseren normalen Berufen.
Das heißt dann aber, dass du in diesen 2 Monaten bei deinem Job freigestellt werden musst, richtig?
Ja, genau. Also das funktioniert für alle von uns ein bisschen unterschiedlich. Ich habe inzwischen mein Doktoratsstudium in Innsbruck abgeschlossen und arbeite jetzt bei der ESA tatsächlich, also halb bei der ESA im Wissenschaftsteam und halb beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, ebenfalls im Wissenschaftsteam, also als Postdoc. Und in dem Fall ist es natürlich dann relativ einfach, der Übergang zum Training, weil es einfach für meinen normalen Job natürlich auch wahnsinnig wertvoll ist.
Du hast eine Vorstellungsseite auf der ESA-Homepage und da gibt es ein paar Bilder aus dem Training. Und da habe ich mir bei einem gedacht, musstest du ernsthaft einen Kurs in Humanphysiologie machen? Du bist immerhin Ärztin.
Ja, aber das ist das Schöne am Basistraining, dass wir eben ja aus allen verschiedenen Bereichen Dinge lernen. Und wir sitzen ja zu 8 in diesem Klassenzimmer im Moment. Also natürlich sind das dann auch Dinge, ich bin fast froh, dass da mal was war, wo ich mich auch ausgekannt habe, muss ich ehrlich sagen, wo ich den anderen dann ein bisschen helfen konnte beim Blutabnehmen und beim Hähnchen sezieren. Das ist einfach manchmal schon ein bisschen wie back to school. Also man sitzt in einem Klassenzimmer und wir hatten Professoren aus ganz Europa, die uns da über ja, Space Engineering, Geophysik, Kosmologie, alles Mögliche unterrichtet haben. Es war wahnsinnig spannend, aber natürlich ist das alles sehr viel Neues auch einfach.
Bei Orbitalmechanik hätte ich dir vielleicht was vorausgehabt, nicht weil ich das irgendwie gelernt hätte im Studium oder so, sondern weil ich Kerbal Space Program sehr gerne spiele. Da lernt man sowas.
Ah, ja, das hat mir schon einmal jemand geraten, das zu versuchen. Ja. Boah, das probiere ich.
Da ist noch ein anderes Bild auf dieser Vorstellungsseite von dir. Da bist du in einem eisigen Fluss oder einem See, man sieht es nicht ganz genau, so bis zum Hals im Wasser. Und man sieht da wirklich, dass es Eis um dich rum und in der Bildunterschrift steht Winter-Überlebenstraining. Erzähl mal davon, wie war das?
Das war eines der absoluten Highlights im Training, das ist Winter-Überlebenstraining. Wir waren da in den spanischen Pyrenäen, irgendwann im Jänner. Und das ist wirklich wahnsinnig viel Schnee und das hatte auch so um die minus 20 Grad. Und wir wurden von einem Team an Trainern, also Überlebenstrainern, eingeweiht darüber, eben wie man im Winter mit möglichst wenig Dingen überleben kann draußen. Also es ist jetzt im All einmal nicht so intuitiv, dass das irgendwie brauchbar wäre, aber es geht natürlich um die Landung, also das Zurückkommen aus dem All. Und da ist es ja schon so, dass diese Kapseln, also Crew Dragon oder Soyuz, die landen ja entweder im Wasser oder am Land, also die Soyuz bevorzugterweise auf Land. Und da kann es halt vorkommen, dass die eben nicht dort landen, wo das ausgerechnet wurde, sondern wenn irgendwas schief geht oder wenn sie vielleicht früher abdocken müssen oder wenn was beim Winkel, beim Eintritt in die Atmosphäre nicht passt, dann kann es sein, dass dieses Raumschiff einfach hunderte von Kilometern entfernt landet, eventuell irgendwo in Alaska oder Nordsibirien. Und dann muss man als Astronaut einfach so lange selbst überleben können, bis die Rettungsmannschaft irgendwann auftaucht. Und das ist auch nicht nur theoretisch, das ist tatsächlich schon passiert, unter anderem mit einer Soyuz-Kapsel vor Jahren einmal. Die sind irgendwo in Sibirien gelandet, in einem gefrorenen See. Es war so viel Nebel, dass der Hubschrauber nicht kommen konnte. Das heißt, die mussten 30 Stunden lang selber ausharren, bis die Rettungsmannschaft ankam. Die kamen aber auf Skien an und die mussten dann alle mit Skien wieder zurückfahren zu diesem Hubschrauber. Natürlich ist man da körperlich völlig erschöpft und völlig ausgelaugt. Das heißt, man muss wirklich wissen, wie kann ich mit dem, was ich habe, überleben. Und wir haben eben gelernt, wie man ein Feuer macht, nur mit einem Feuerstein und einem Messer, wie man eine passende Stelle für einen Unterschlupf auswählt, wie man diesen Unterschlupf baut, wie man Spuren liest, wie man sich Essen beschafft. Lauter so Dinge, das war wahnsinnig, wahnsinnig schön. Und das Test zum Abschluss war, dass wir zu 4 in die Wildnis gehen durften mit ganz wenig Equipment. Und dann 24 Stunden lang draußen überleben mussten. Das war schön.
Ja, noch ein Foto auf deiner Vorstellungsseite finde ich sehr cool. Da stehst du mit deinen KollegInnen Megan Christian, Antea Comellini und Arno Prost so in voller Feuerwehrmontur eigentlich, so mit einem Feuerlöscher vor einem brennenden Container. Mhm. Und ich finde dieses Foto eigentlich auch so ein bisschen ganz lustig, weil es so... Es sieht so aus, als wärt ihr von der Feuerwehr gerade angekommen und jetzt wird aber erstmal ein Foto gemacht, bevor das Feuer gelöscht wird, weil hinter euch so dieser Container brennt und ihr seid da so schön aufgestellt.
Ja, sehr modern. Selfie. Ja. Gleich mal gepostet und dann geht's ans Löschen.
Genau.
Ja, das war im Rahmen von einem Wasserüberlebenstraining eigentlich. Also das war so kombiniert Seeüberleben, weil eben diese Kapseln auch im Wasser landen und Feuer löschen, weil das halt eines der, ja, der größten Notfallszenarien ist, ein Feuer auf einer Raumstation. Das ist natürlich was man vermeiden will. Dementsprechend ist es gut, wenn man weiß, wie man solche Feuerlöscher bedient.
Mich hat das auf jeden Fall auch an zwei Szenen aus dem Film Gravity erinnert. Da einmal jetzt, Achtung, Spoiler, in einer Szene muss Sandra Bullock mit einem Feuerlöscher umgehen und auf der ISS ein Feuer löschen. Du hast gerade gesagt, das ist so das Schlimmste, was man sich eigentlich vorstellen kann. Und was sie dann macht, ist, dass sie einfach diesen Feuerlöscher auf das Feuer zielt. Also sie löst den Feuerlöscher aus, wird nach hinten gestoßen, haut sich den Kopf an, knockt sich aus. Aber das lernt man, oder?
Ja.
Dass man genau das nicht macht.
Ja, also das sind alles so Dinge, wie auch wenn ich einen Akkuschrauber verwende zum Beispiel. Das kann ich ja auch nicht einfach im Schweben diesen Akkuschrauber anmachen, weil ich würde mich ja auch im Kreis drehen mit der Schraube. Ja. Also das sind einfach so Basic Skills eigentlich, die man lernt. Unter anderem beim Unterwassertraining, aber auch in den Parabelflügen.
Ja, und die andere Szene aus dem Film ist natürlich, wie sie dann später praktisch aus ihrem Fehler gelernt hat, aber in eine eher leichtsinnige Richtung, dass sie dann diesen Rückstoß vom Feuerlöscher nutzt, um sich dann noch die letzten paar Meter zur chinesischen Raumstation zu schießen. Aber das ist wahrscheinlich nicht Teil des ESA-Trainings, oder?
Noch nicht, nein. Zumindest bin ich da noch nicht angekommen.
Okay. Ja, Feuerwehr ist übrigens in den Umfragen zu Berufswünschen bei Kindern ein bisschen vor Astronautin. Also bei der ESA kann man eigentlich auch gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Was glaubst du, wie wird das in Zukunft sein? Weil, ja, also ich habe den Traum eigentlich schon so ein bisschen aufgegeben, irgendwann ins All zu fliegen, weil ich ja auch immer ein bisschen älter werde. Aber ich würde es natürlich schon noch gern tun. Meinst du vielleicht, dass die Anforderungen an AstronautInnen und auch das Training in Zukunft vielleicht weniger streng sein werden? Wenn es vielleicht auch mehr Leute gibt, die ins All fliegen wollen, müssen, können, wie auch immer?
Also ich glaube, es kommt immer darauf an, wie du ins All fliegen möchtest, aber so die Auswahlverfahren für die Agenturastronauten, also für die Berufsastronauten, das wird sich, glaube ich, in nächster Zeit, in den nächsten Jahrzehnten nicht ändern. Und das liegt einfach daran, dass die Raumfahrt tatsächlich noch in den Anfängen steckt, vor allem die wirkliche Explorationsraumfahrt. Also wenn wir sagen, alles, was im Low Earth Orbit passiert, das ist eigentlich im Prinzip Vorbereitung dafür, dass wir zurückfliegen zum Mond, dass wir weiterfliegen zum Mars irgendwann einmal in den nächsten Jahrzehnten. Und das sind einfach Dinge, die extrem risikobehaft sind und die natürlich riskanter werden, wenn man Leute schickt, die weniger gut ausgebildet sind dafür. Also es gibt schon einen Grund, also gute Gründe, warum diese Auswahlverfahren 1,5 Jahre dauern und warum das Training dann noch einmal doppelt so lang dauert und dann noch einmal Missionstraining draufgesetzt wird. Also es sind einfach Arbeitsumgebungen, die extrem, extrem risikobehaftet sind, wo man sich selber extrem gut kennen muss, wo man extrem gut die anderen Teammitglieder kennen muss und man muss sich einfach blind aufeinander verlassen können, wenn ein Notfall passiert. Und das ist in den letzten Jahren nicht sehr viel passiert tatsächlich, aber wir haben Crew Dragon als relativ neues Raumschiff und nur weil da noch nie was passiert ist, heißt das natürlich nicht, dass nie was passieren wird. Also wir wissen einfach noch nicht, was es da für ein Risiko gibt, einfach weil es bis jetzt immer gut gelaufen ist. Aber das ist keine Garantie dafür, dass es weiterhin auch gut laufen wird. Und gerade diese extreme Umgebung, in der Astronauten arbeiten, aus eigener Erfahrung, aus meinem Antarktisjahr, kann ich sagen, da will ich auch Leute, die 1,5 Jahre Auswahlverfahren hinter sich gebracht haben. Ich will die richtigen Charaktere dort haben. Ich will mich verlassen können darauf, dass es nicht plötzlich zu viel ist für die, dass die das auch psychisch aushalten können. Und da braucht man spezielle Charaktere dafür. Da ist einfach nicht jeder gleich gut geeignet. Da muss man einfach resilient sein. Man wird natürlich auch resilient während solchen Erfahrungen. Aber es gibt einen Typ Mensch, der das einfach vielleicht ein bisschen besser aushält als andere, die auch bereit sind dafür, dieses Risiko einzugehen, weil sie halt die richtige Motivation haben für solche Missionen. Also ich glaube schon, dass es irgendwann so sein wird. in Jahrzehnten, dass halt auch mehr Leute natürlich gebraucht werden, wenn wir sagen, wir wollen eine permanente Station am Mars. Aber das wird dann immer noch für die Forschung sein und nicht für Vergnügen.
Also für mich dann leider wahrscheinlich zu spät. Aber was sind denn die Dinge, die man, würdest du sagen, unbedingt braucht als Astronautin? Du hast jetzt schon gesagt, man muss resilient sein, stressresistent. Gibt es da noch mehr, was ich unbedingt mitbringen muss, so wirklich als ganz Grundanforderungen, und dann kann man darauf aufbauen?
Also wenn ich mir meine Kollegen so anschaue, und ich verbringe ja doch sehr viel Zeit mit ihnen, dann fällt schon auf, dass das alles sehr interessante Menschen sind, aber halt jeder auf seine eigene Art. Also es ist nicht irgendwie eine Art Mensch, die man definitiv dafür braucht. Es sind einfach sehr, sehr spezielle Typen. Aber was wir alle irgendwie gemeinsam haben, ist eben diese Bereitschaft dafür, dass es okay ist, wenn es einmal unbequem wird. Und auch wenn es über längere Zeit unbequem wird, dass wir komfortabel damit sind, irgendwo in den spanischen Pyrenäen bei minus 20 Grad eine Nacht allein im Freien zu verbringen. Und das ist okay. Und wir unterstützen uns gegenseitig damit. Und ich glaube, das ist auch relevant, eben dieser Teamgedanke, dass wir nicht uns selbst als erstes stellen, sondern dass wir uns bewusst sind, dass es manchmal einfach relevant ist, wie geht's dem Team? Was kann ich dafür tun, dass es den anderen gut geht? Dass wir halt das Ganze als nicht als Mission für uns selbst sehen, sondern erstens einmal als Mission der Gruppe, der Crew, aber dann natürlich auch als etwas, wo wahnsinnig viele Tausende von anderen Menschen beteiligt sind daran und das einen großen Einfluss auch hat auf die Jugend zum Beispiel. Das ist schon immer dieses Bewusstsein auch da, dass es hart ist, aber es hat natürlich auch eine Vorbildwirkung gleichzeitig. Im Englischen gibt es das schöne Wort kind, kindness. Ich finde, das ist extrem wichtig. Ich habe noch keinen guten Weg gefunden, das wirklich intelligent ins Deutsche zu übersetzen. Aber ich glaube, das ist irrsinnig, irrsinnig relevant für zukünftige Astronauten auch. Ja.
Wir haben in unserer allerersten Folge nicht nur über die allererste Frau im All gesprochen, sondern auch über die erste deutsche Frau im All. Rabea Rogge war das. Die ist als private Astronautin geflogen, also nicht als Teil des AstronautInnenkorps der ESA oder der NASA oder so. Und das ging dann auch schon so ein bisschen in so eine Richtung, dass immer mehr Leute vielleicht mal ins All fliegen. Und unsere Redakteurin Ute hatte sie damals im Interview und hat sie gefragt, ob sie sich vielleicht auch als Wegbereiterin für solche Menschen sieht, dass immer mehr Menschen ins All fliegen können. Und da hat sie das gesagt.
Wenn wir als Menschheit im All wirklich leben und arbeiten wollen, dann braucht man ja alles Mögliche an Menschen. Sehr viele Menschen, die da arbeiten. Man braucht vor allen Dingen Leute, die eine Gesellschaft aufbauen können. Und das haben wir im Moment nicht. Im Moment sind wir unter 700 Menschen, die sehr explizit ausgesucht im All sind. Und ich finde es einfach aufregend, auch zu überlegen, okay, wie schaffen wir es denn als Menschheit generell dorthin?
Stimmst du, Rabea Rogge, dazu? Also du hast es ja schon ein bisschen andeuten lassen, dass wir irgendwann wahrscheinlich schon mehr Menschen im All brauchen, aber glaubst du, es wird irgendwann so sein, dass wir wirklich im All leben wollen und dann sehr, sehr viele Menschen ins All fliegen und das vielleicht auch irgendwann normal wird?
Wir sind im Moment einfach noch in dieser Explorationsphase. Also wir sind in den Kinderschuhen, was die menschliche Erforschung des Weltraums betrifft. Und ich hoffe, dass wir am Mond zuerst wirklich für die Wissenschaft dorthin ziehen werden und dort Dinge zu erforschen. Und dann weiter zum Mars, da wird die Wissenschaft einfach im Fokus sein. Das heißt, das Erste, was passieren wird, sind natürlich Missionen. Wir fliegen zum Mars, wir kommen wieder zurück. Irgendwann hoffentlich vielleicht eine permanente Wissenschaftsstation, die permanent von Menschen besiedelt wird. Ob wir tatsächlich am Mars irgendwann einmal so weit sein können, dass wir sagen, okay, wir schicken da jetzt, wie in Kim Stanley Robinsons Mars-Trilogie, wir schicken 100 Leute hin, die dann wirklich dort bleiben und nicht mehr zurückkommen. Das ist unmöglich zu sagen, ob das überhaupt gehen würde, ob wir überhaupt dort überleben könnten, ob wir dort ja Kinder kriegen könnten. Das ist alles absolut ungeklärt. Das ist sehr weit entfernt. Das ist tatsächlich Science Fiction. Und bis es aber so weit sein wird, werden wir auch weiterhin Astronauten schicken müssen, die eben perfekt dafür ausgebildet sind, weil es eben um diese ja höhere Motivation geht. Es geht darum, Wissenschaft zu betreiben. Es geht darum, ich suche am Mars nach Leben vielleicht. Und da muss ich einfach Menschen hinschicken, die dieses wissenschaftliche Denken in sich haben, die dafür ausgebildet worden sind, die das auch aushalten, diese 3 Jahre in völliger Isolation von dem Rest der Menschheit im Team arbeiten zu können, die dann auch sowohl körperlich als auch mental gesund wieder zurückkommen. Also das ist einfach so speziell. Und das ist vor allem auch ein derart großes Risiko, dass ich einfach die bestausgebildetsten Menschen brauche, um diese Missionen erfolgreich machen zu können.
Okay, dann kommen wir von dieser Science-Fiction nochmal zurück in die Realität. Du wärst, wenn du fliegst, nach Franz Fieböck, der zweite Mensch aus Österreich und auch die erste österreichische Frau im All. Denkst du über sowas nach?
Nicht regelmäßig. Also ich finde es weniger etwas, das für mich positiv ist, als etwas, das vielleicht einen Mangel in der Zeit davor betont, oder? Also wir hätten natürlich noch viel mehr haben können, hätten wir das wollen. Ich finde es wichtig, dass es Astronautinnen gibt von den jeweiligen Ländern. Und ich finde es wahnsinnig relevant, dass es diese Inspirationsquelle weiterhin gibt. Also das merke ich schon, dass man einfach gerade die Jugend wahnsinnig begeistern kann damit, dass eben jemand aus ihrem Land es auch schaffen kann. Das zu vermitteln, glaube ich, dass die Kinder das Gefühl kriegen, okay, wenn die das kann, dann kann ich das vielleicht auch. Das finde ich extrem relevant. Und das ja weitergeben, diese Überzeugung, dass jedes Mädchen, jeder Bub aus einem Bergdorf Astronaut werden kann. Dass man nicht ein Milliardär sein muss, um ins All zu fliegen, sondern dass jeder im Prinzip die Chance hat, mit der richtigen Ausbildung, der richtigen Motivation, der richtigen Einstellung Fußstapfen auf einem fremden Himmelskörper zu hinterlassen.
Ja, begeistern für die Raumfahrt und auch einen Beruf in der Raumfahrt zu ergreifen, ob das jetzt Astronautin ist oder auch was anderes, das wollen wir hier im Podcast auf jeden Fall auch. Und das war jetzt auch ein super Übergang von dir zu der letzten Frage, die ich dir noch stellen will. Uns hat nämlich ein Mädchen geschrieben, Lynn, bei Spotify einen Kommentar hinterlassen, den ich mal vorlese. Sie schreibt: Ich liebe die Raumfahrt. Ich bin zwar erst 11 Jahre alt, weiß aber genau, dass ich später mal an der Universität in Stuttgart für Luft- und Raumfahrttechnik einen Master machen werde und mich bei der Europäischen Weltallorganisation als Astronautin bewerben werde. Welchen Tipp hast du für Lynn, dass sie sich diesen Traum erfüllen kann?
Ich finde es einen wunderbaren Traum, Astronautin werden zu wollen. Das ist was einen irrsinnig pushen kann, wo extrem viel Leidenschaft dahinter steckt. Und ich glaube, es ist weniger wichtig, was sie wirklich studiert, sondern es ist wichtig, dass man einfach etwas findet, wo die eigene Leidenschaft dabei ist. Dass man sich überlegt, okay, was für Talente habe ich? Worin bin ich wirklich gut? Wofür brenne ich richtig? Und dass man das dann macht. Weil erstens einmal wird man wahnsinnig viel zurückbekommen, wahnsinnig viel Freude daran haben. Und gleichzeitig ist es aber auch wichtig, sich selber herauszufordern. Also einfach Erfahrungen zu sammeln, die vielleicht so ein bisschen über die eigenen Grenzen hinausgehen. Also Dinge zu machen, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, Bergsteigen zum Beispiel oder Tauchen, weil das halt so ähnlich ist dem Astronautensein. Einfach Dinge, wo man vielleicht auch ein bisschen lernt, Risiko einzuschätzen und zu sehen, okay, mit was kann ich gut umgehen, wo kann ich mich vielleicht noch irgendwie weiter herausfordern. Und auch, das habe ich vorher erwähnt, einfach, dass man ein bisschen ja komfortabel damit wird, wenn es mal unbequem ist. Und dass man das lernt, weil das sind einfach Dinge, die kann man trainieren. Wie man Mut trainieren kann zum Beispiel. Das sind einfach ja Erfahrungen, die einen dann vielleicht ein bisschen einzigartig machen. Und in einem Astronauten-Auswahlverfahren, wo sich über 22.000 Menschen bewerben, da ist es immer günstig, wenn man so ein bisschen den Faktor hat, der einen hervorhebt von einem anderen. Und ich glaube, wenn man das macht, wenn man sein Leben so gestaltet, der eigenen Leidenschaft folgt und sich herausfordert und ein paar Abenteuer erlebt, dann ist es ein spannendes Leben und ein gutes Leben, egal ob man dann am Ende ausgewählt wird oder nicht.
Und falls ihr noch weitere Berufswünsche habt, über die wir mal reden sollen hier, also vorzugsweise aus der Raumfahrt oder auch wenn ihr Kritik habt, wenn ihr Lob habt, wenn ihr ja was auch immer uns einfach mal schreiben wollt, dann schreibt uns doch an liftoff@ard.de oder hinterlasst uns wie Lynn einen Kommentar auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Wir freuen uns immer von euch zu hören und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns weiterempfehlt und sagen bis zum nächsten Mal.